Neunfach ist die Frucht des Geistes, Demut und Keuschheit. Ich nenne die beiden Dinge. Demut und Keuschheit. Darüber lacht man heute. Spottet heute. Ich habe in ungezählten Gesprächen das erlebt. Meine Freunde, wir werden staunen, wenn einmal alles, was hier im Verborgenen oder auch in der Öffentlichkeit getan wird, wie der Gedanke, jedes Gefühl, dem wir nachgegeben haben, wenn das einmal an die Projektionswand geworfen wird vor dem großen weißen Thron, wo nicht nur das, was sich im Dunkeln vollzogen hat, sichtbar ist, sondern wo die Gedanken und Gefühle unseres Herzens dort an der Projektionswand erscheinen, damit ein gerechtes Gericht erfolgt. Das kommt ganz bestimmt. Das kommt sicherer als diese Minuten, die wir jetzt beisammen sind. Die Frucht des Geistes, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Welch ein Wort! Das finden wir bei Nehemia und an vielen anderen Stellen. Wo Freude ist, ist Kraft. Das haben schon die Nazis gewusst. Die haben gesagt, Kraft durch Freude, nicht Kraft. Meistens war es ja Kraft durch Freude. Aber Kraft durch Freude. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wo ein Mensch sich freuen kann an Jesus, hat er die Kraft, die Sünde und das Böse und das Gemeine und das Schmutzige und das Geschrei, Gebrüllen, Gekreisch und Lärm und Bosheit zu überwinden und ein Siegesleben vor Gottes Angesicht zu führen. Anders nicht. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist ein wunderbares Wort. Nehmt euch das mit. Freut euch am Herrn. Sagt, Herr, was bist du so groß? Wie bist du so gut? Wie bist du so freundlich? Du hast dich selbst geopfert für meine Sünden. Du hast die Strafe, die ich verdient habe, getragen. Du hast alles auf dich genommen. Oh Gott, wie gut bist du. Fangt einmal an, euch zu freuen und das zu tun, was wir gesungen haben, eben, was unser Versammlungsleiter als erstes Lied singen ließ. Danke dem Herrn. Loben, preisen, danken, schützt vor Wanken. Und unser Loben zieht uns nach oben. Ich habe heute einigen Leuten gesagt, nein, das war gestern, glaube ich, im Zug, irgendwo, habe ich gesagt, ja, wo fahren Sie dann hin, ja, da und dahin. Und dann, ja, dann fahre ich wieder heim. Und dann, wenn Sie mal 20, 30 Jahre älter sind, ja, dann fahre ich in die andere Welt. Ja, in die andere Welt, wohin fahren Sie dann? Fahren Sie nach unten! Oder fahren Sie nach oben? Ja, das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Sie wissen doch auch jetzt, wo Sie hinfahren. Wenn der Schaffner fragen würde, wo fahren Sie hin? Und Sie sagen, ich weiß es nicht. Da würde ich sagen, das ist mein Blödkopf. Und Sie wissen nicht, wo Ihr Leben hingeht. Sie sind jetzt schon so alt und wissen nicht, geht es nach unten ins Verderben? Oder geht es hinauf empor ins Licht in die Herrlichkeit? Und wo wollen Sie hin? Ich weiß, dass die meisten hier Gotteskinder sind. Ich weiß, dass die meisten hier ihres Heils froh und gewiss sind. Aber ich weiß auch, dass in das Leben der meisten, und damit komme ich zu einem weiteren Punkt, dass in das Leben der meisten Schuld, Not, Angst, Unrecht gekommen ist, dass sie getan haben oder dass sie erdulden müssen, dass sie versteckt haben in ihrem Herzen oder, ich will es mal ganz modern wissenschaftlich ausdrücken, dass sie abgedrängt haben in ihr Unterbewusstsein, in die Verdrängung geschoben haben. Ganz modern, so heißt das heute oder seit 50 Jahren etwa schon. Meine Freunde, und daraus ergibt sich eine Freudlosigkeit, eine Kraftlosigkeit, dass man kein Siegesleben führen kann, dass man kein Zeugnis geben kann den anderen, die draußen sind und die umhergehen und suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück, dass wir wenig sagen können, warum blickst du so drüber? Es gibt ein Glück, es gibt ein Heil, es gibt eine Freude in Christo Jesu, die ist da für dich, die darfst du auch haben. Die Leute warten darauf, dass sie so angesprochen werden. Aber uns will der Teufel die Kehle zudrücken, wenn wir den Namen Jesu nennen und den Herrn bekennen wollen. Und wo doch geschrieben steht, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wer mich nicht bekennt vor den Menschen, den werde ich auch nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater. Da ist keine Freude. Ihr Lieben, aber ich will, ehe ich auf die verloren gegangene Freude und die wiedergefundene, die wiedergewonnene Freude und dann noch über die Freude Gottes ein Wort sagen, will ich noch eines euch nennen. Die Schrift kennt fünf verschiedene Arten von Freuden. Das erste ist die Kindschaftsfreude, wenn man ein Kind Gottes geworden ist. Weißt du noch, wie du zum Glauben kamst? Vor 2 oder 5 oder 10 oder 20 oder 60 Jahren, weißt du noch, wie das war? Welch eine Freude war in deinem Herzen. Du hättest am liebsten gesagt, wie Schiller, seid umflogen mit Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt. Vater, nein, Brüder, überm Sternenzelt muss ein guter Vater wohnen. Da war die Freude groß, die Kindschaftsfreude. Zweitens, die Siegesfreude. Das ist die Freude, dass man nicht mehr das Böse, das man früher tun musste, dass man das wohl noch tun kann, wenn man nicht vorsichtig ist, aber nicht mehr tun muss. Das ist das große Geheimnis. Der Weltmensch muss sündigen. Er sündigt fahrplanmäßig. Aber wenn der Gläubige sündigt, dann bedeutet das ein Eisenbahnunglück. Das ist nicht fahrplanmäßig. Aber stellt euch mal vor, kommt mal vor, dass ein Stecker blockiert ist, dass man nicht weiterfahren kann. Das kommt vor, habe ich öfter einmal erlebt, im In- und Ausland. Dass die Frucht oder die Siegesfreude ist eine Frucht des Gehorsams. Ich nenne die dritte große Freude, die Art der Freude. Das ist die Freude an Gottes Wort. Ich freue mich an deinem Wort, wie einer, der große Beute findet. Das steht in dem Psalm, der in fast jedem Vers von dem Wort Gottes, von dem Befehl Gottes, von dem Weg Gottes handelt. Welcher Psalm ist das? Jawohl, der 119. Der 119. Psalm. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Freude findet. Ich nenne euch noch zwei Freuden. Die nächste Freude ist die Retterfreude. Oh Gott, wie muss das Glück erfreuen, der Retter einer Seele sein. Ist schon zu dir einmal ein Mensch gekommen und hat gesagt, ich danke dir oder ich danke ihnen, dass sie mir den Weg zu Jesus gewiesen haben, vor 2 oder 3 oder 5 oder 10 oder 30 Jahren. Ich danke ihnen, sie haben mir das gezeigt, sie sind mit mir niedergekniet, sie haben mir die Hände aufs Haupt gelegt und mich gesegnet, und seitdem bin ich ein Gotteskind. Wir haben uns nicht mehr gesehen, aber ich danke ihnen, dass sie mir diesen Dienst getan haben. Wenn dir das nur ein Mensch gesagt hat, nur ein einziger Mensch, ist dein Leben nicht umsonst gewesen. Aber wenn du das nicht kannst, ja, wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund. Und wer es nicht gekannt, bekommt der Stähle weinend sich aus unserem Bund. Das steht auch im Lied an die Freude. Meine Lieben, es gibt eine Ritterfreude. Eine Freude, dass man erstens selber gerettet ist, und zweitens nun einem anderen eine helfende Hand bietet und ihn zu Jesus ziehen, zu Jesus führen darf, ihn besuchen darf, mit ihm ein Gespräch anfangen darf, für ihn Zeit übrig hat, wenn es möglich ist, auch irgendeine äußere Hilfe und so weiter. Das ist ganz wunderbar. Ich könnte jetzt viele ergreifende Geschichten erzählen. Wie ich das in den 53 Jahren, in denen ich jetzt meinem Herrn diene, erleben durfte. Schon vom Tag nach meiner Bekehrung ab. Ich bin zum Glauben gekommen, 1918, am 6. Juni, abends, in England, in einem Pferdestall, im Dreck, bin ich niedergekniet. Und auch mein sündiges Herz, mein verlorenes Leben, Jesus gegeben. Und habe ein Wunder erlebt. Ich war so, wurde so froh, so glücklich und dankbar. Und war ein erlöster Mensch. Ich habe bis zu diesem Augenblick pro Tag 30 Zigaretten geraucht. Von dem Augenblick an nicht mehr. Aus! Fertig! Ja, das hat der Herr getan, habe ich nicht fertig gebracht. Nie. Das habe ich da schon Zeugnis geben dürfen, an Raucher. Und wir haben die mich beneidet und so weiter. Ja, und am nächsten Morgen ist mein Dienst angegangen. Als meine beiden Bettnachbarn, ich habe glaube ich hier schon einmal euch davon erzählt, ein Berliner Arzt und ein Bremer Kaufmann, die haben gesagt, Mensch, Heller, was ist denn mit Ihnen los? Sie leuchten und strahlen ja. Und das habe ich gar nicht gewusst, dass ich leuchte und strahle. Nicht gewusst. Die haben es gesagt. Und da stand ich in einer Sekunde vor der Entscheidung, entweder bekennst du jetzt mit deinem Mund, mit deinen Lippen, dass der Jesus dein Heiland ist, dass der dich auf und angenommen hat und dass du dem gehörst, von jetzt ab bis in alle Ewigkeit. Und dann werde ich dich zum Zeugen setzen und werde dich segnen und werde dir Kraft und Frieden und Gesundheit geben für dein ganzes Leben. Oder du bist zu feige und bekennst ihn nicht und drückst dich und dann wird aus dir nichts werden. Das habe ich gewusst. Im Bruchteil einer Sekunde. Und da sagte ich, ich bin ein Gotteskind geworden. Was sind Sie? Der arme Heller. So machten sie, der arme Heller. Aber nicht lang, nur ein paar Tage. Und nach 3 Wochen waren wir nicht 3 unter 2000, die gläubig waren, sondern 30. Und nach 3/4 Jahren waren wir nicht 30, sondern 300. Und auch hier unter euch ist einer immer darauf spaziert, ein alter Herr, der Wilhelm Gminder. Wer hat ihn gekannt? Der war, glaube ich, Oberamtmann oder so etwas. Da ist er immer rausspaziert, nach jeder Versammlung, die ich hier war. Und der war auch dabei, bei diesen 300, die da zum Glauben kamen. Aber noch mehr, die mich dann auch begrüßt haben. Meine Freunde! Ich stelle euch heute Abend vor die Entscheidung, wollt ihr ungeteilten Herzens euch dem Herrn Jesus weihen? Wollt ihr allem, was Unversöhnlichkeit, Neid, Streit, Hochmut, Gier, Eitelkeit, Geiz, Fleischeslust ist, wollt ihr das dem Herrn geben? Und ihr werdet dafür Kräfte des ewigen Lebens empfangen. Und werden ein Siegesleben führen dürfen. Oder wollt ihr weiter so dahin trotten, so halb und halb, mit trüben Blick, mit hängenden, ich hätte beinahe gesagt, hängenden Schlappohren, wie so ein Hund. Ja. Oder wollt ihr Menschen sein, die als Zeuge des Evangeliums etwas sein dürfen, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Meine Freunde, davon ist die Bibel voll. Retterfreude besteht darin, dass man nicht nur gerettet ist, sondern anderen ein Helfer, ein Retter sein darf. Und das kann jeder. Dazu braucht man keine Theologie zu studieren und keine Bibelschule zu besuchen. Das braucht man nicht. Man braucht ein Herz, das ganz dem Herrn hingegeben ist, das allem den Abschied gibt, was nicht Gott wohlgefällt. Der alles loslässt, womit der Teufel uns festhalten will, das bereit ist, sich zu versöhnen und Verzeihung zu bitten, seine Sünde zu bekennen, seine Schande mit Namen zu nennen vor Gott und sich ganz durchleuchten und entleeren zu lassen, dann kehrt in dieses Herz die tiefe, tiefe Retterfreude ein. Aber ich kenne noch eine höhere Freude. Ihr werdet sagen, noch eine höhere Freude als die Siegesfreude und die Freude an Gottes Wort und so weiter. Jawohl, es gibt noch eine höhere Freude. Und diese höhere Freude wird einem dann gegeben, das lesen wir in der Apostelgeschichte und in den Briefen und an vielen Stellen der Schrift, der Bibel. Diese Freude ist die Leidensfreude. Jetzt freue ich mich in den Leiden für Christus und erstatte in meinem Fleische, was nur nötig ist, von dem Heil, von dem Segen, von dem Sieg, von der Kraft für euch, die anderen. Es gibt eine Leidensfreude um Jesu Willen, zum Heil und zur Herrlichkeit für andere. Es ist eine Freude, wenn man gewürdigt ist, um Jesu Willen Nachteile zu haben, geschmäht zu werden, geschlagen zu werden, eingesperrt zu werden und umgebracht zu werden. Sag nicht, er hat gut reden. Ein wenig von diesen Dingen habe ich erlebt. Ein wenig. Meine Freunde, die Freude ist die zentrale Kraft, die von der Liebe in Bewegung gesetzt wird, dass ein total Neues entsteht. Diese Freude. Aber ich sagte ja vorhin schon, diese Freude, die kann verloren gehen. Es war mal ein König, das war ein frommer Mann, der ist in seiner Freude vor der Bundeslade hergetanzt, dass ihm sein Gewand, sein bis an die Knöchel reichendes Gewand emporflog und die Dienstmägde seine Schenkel zappen und sich da über ihn lustig machten. Aber in seiner Freude sagte er, ach, wenn ich auch geschmäht werde, ich bin noch geringer werden denn also. Und dieser König, der ganz seinem Gott hingegeben war, es war der König David, ja, ihr habt es geraten, ich sehe es eigentlich an, ihr wisst es, wer es war, der König David, der sah eines Tages auf einem Nachbargrundstück die Frau eines Offiziers, der im Feld war, im Krieg, baden und sich enthüllen und so weiter und wurde zum Ehebrecher. Und dann, weil er den Offizier aus der Welt schaffen wollte, zum Mörder. Glaubt ihr, dass solch ein Mensch noch Freude im Herzen hat? Unmöglich, unmöglich. Und nun betet dieser David nicht, lass mir wiederkehren dein Heil. So betet er nicht. Das Heil hat er nicht verloren. Wenn ein Kind Gottes in eine Befleckung kommt, so ist sein Heil ihm nicht verloren gegangen. Ich weiß, was ich sage. Ich weiß, was ich sage. Ich spreche aus jahrzehntelanger Erfahrung. Aber etwas anderes ist ihm verloren gegangen. Und nur etwas anderes bittet der König David. Er bittet, lass mir wiederkehren. Die Freude an deinem Heil, die Freude an seinem Heil, die ist David verloren gegangen. Und nun betet er, Herr, lass mir die doch wiederkommen. Lass doch wieder mein Herz von dieser tiefen Freude und Seligkeit erfüllt werden über dich und dein Heil. Das Heil kann nicht verloren gehen, denn das gilt für ewig. Auf Golgatha und in der Auferstehung ist das Heil für alle, auch für dich, auch für den verlorensten und elendesten unter uns. Garantiert und unantastbar. Glaubt doch das einmal. Aber etwas anderes kann verloren gehen. Die Freude am Heil, dass man sich nicht freuen kann über seinen großen, starken und herrlichen Heiland. Und dass uns die Scheinfreude und Lüste, die tierischen Begierde, Fressen und Saufen und Unzucht und alles, was die Erde bietet, und Ehre, Macht und Geld und Mammonen und Vergnügen und so weiter. Damit sucht man nun den Durst seiner Seele, den Hunger nach Freude in seinem Herzen zu stillen. Das geht nicht, das geht nicht. Ich bin durch die Welt gegangen, die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Wir brauchen die Freude des Heils. Noch besser, die Freude des Heilandes. Noch besser, wir brauchen ihn selbst und die ganze Seligkeit der Gemeinschaft mit ihm. Und dann leuchtet dein Antlitz, dann strahlen deine Augen, dann hast du Siegeskraft. Dann kannst du jubilieren, dann bist du, wenn du alt bist, dann blühst du wie ein Jüngling, wie eine Jungfrau. Jawohl, wenn das nicht so wäre, stünde ich nicht hier. Gott ist mein Zeuge. Die Freude kann verloren gehen. Wir brauchen nur die beiden Bußpsalmen. Es gibt ja eine Reihe Bußpsalmen, den 32. und den 51. Psalm nachzulesen. Lest den noch einmal nach. im Lauf der nächsten 8 Tage. Psalm 32 und Psalm 51. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Ich schlage euch vor, legt die Bibel auf euren Stuhl, kniet nieder, legt den Finger drauf und betet diesen Psalm. Den hat nämlich David, diese beiden Psalmen, hat David gebetet und geschrieben. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils oder die Freude an deinem Heil. Und dann kann man sich freuen. Und dann kommt der Sieg und dann kommt das Zeugnis und dann ist dein Leben strahlend. Da können die anderen ruhig so machen. Lass sie ruhig so machen. Ich meine, die Autofahrer machen es ja auch. Warum wollen wir nicht um Jesu Willen auch mal so den Vogel gezeigt bekommen, wie man das nennt, um Jesu Willen. Sie sollen ruhig sagen, wir wären verrückt. Denn sie haben ja recht. Wir sind im Geist und im Glauben aus der Welt und ihrer Lust und ihrer Gier und ihren schalen, armseligen, schmutzigen, jämmerlichen Freude, ihrem Krach, ihrem Gebrüll, ihrem Toben, sind wir herausgehoben und sind versetzt in Christo Jesu zur Rechten der Majestät Gottes in einem Lichte, wo niemand zukommen kann. Das steht geschrieben. Da sind wir im Geiste. Dem Leiden der Seele nach sind wir hier, in Reutlingen. Aber dem Geiste nach sind wir längst versetzt, dort oben hinein in die Überhimmel. Meine Freunde, das sind Dinge, die gilt es zu erfassen und darinnen zu bleiben. Denn es gab eine Zeit im Leben der meisten, bin ich fest überzeugt, da war das einmal so. Da habt ihr einmal geglüht für euren Heiland. Da hat euer Herz gebrannt. Da habt ihr ihn bekannt. Dann habt ihr es den Leuten gesagt. Und dass sie doch auch den Heiland fänden. Da konnten wir gar nicht anders. Und das ist verloren gegangen. Die Freude am Heil. Da ist man lau geworden im Bibellesen, lau geworden im Beten, lau geworden im Bekennen des Namens Jesu, lau geworden im Bemühen der Liebe, auch anderen das zu vermitteln und hat gedacht, die anderen, die sollen ruhig ihre Wege wandern. Wenn nur ich meinen Heiland habe und in den Himmel komme, alles andere geht mich nichts an. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Gerettet sein gibt Retter Sinn. Und es ist eine Freude für den Herrn zu arbeiten, zu dienen, Opfer zu bringen, Spott zu ertragen, zu leiden um seines Namens willen. Und das ist das Große und Wunderbare, dass es für Gott niemals ein zu spät gibt. Für Gott gibt es kein zu spät. Darf ich kommen mit derselben Schuld? Darf ich wiederkommen? Ja, jeder von uns, jeder darf kommen. Das kommen, wie du bist. Aber du kannst nicht bleiben, wie du bist. Aber kommen darfst du, jeder von uns. Das ist das Wunderbare. Das findet ihr sonst nirgends in der Welt. In der Literatur, in der Kunst, da ist eher eine endlose Schwermut und Angst und Gerücht. Und die Leute, wie viele Leute im Irrenhaus sagen, ich bin unrettbar verloren, ich kann nie mehr errettet werden. Wie viele haben mir das gesagt? Ich habe ja meine liebe Frau öfter ins Irrenhaus bringen müssen. Aber während der Zeit, wo sie im Irrenhaus war, war sie tiefgläubig. Aber das hat man nach außen hin, hat sie nicht, dass sie nicht äußern können, weil sie erkannt war. Ach, da ist eine tiefe Not. Und in dieser tiefen Not steckt auch ein tiefes Glück. Oh, ich könnte euch jetzt wahre Begebenheiten berichten. Wahre Begebenheiten. Wunderbar. Wie im tiefsten Leid Gott seine höchste Herrlichkeit, seine höchste Freude entfalten kann. Und heute sage ich, auch in Bezug auf meine jüngste Tochter, die mit 36 Jahren starb und auf ihrem Sterbebett 10-mal zu mir sagte, Vater, weine doch nicht, freu dich doch mit mir, ich darf jetzt zu Jesus gehen. Vater, ich darf ja zu Jesus gehen. Meinen Siegfried lege ich in seine Hände, ihr Mann. Und meine Kinder lege ich in deine Hände, in seine Hände. Aber, Vater, freue dich doch mit mir. Ich kann mich heute freuen. Auf das Wiedersehen mit meiner lieben Frau, mit meinen Kindern. Meinen Eltern auch. Meine Eltern sind eigentlich meine Kinder. Meine geistlichen Kinder. Mein Vater sagte immer, ich bin ein Sohn meines Sohnes. Ja, ich habe meine Eltern zu Jesus führen dürfen. Und auch meine Kinder. Und auch meine Enkel. Eigentlich meine Enkel. Meine lieben Freunde, halten wir doch fest, dass es eine Gefahr ist, die Freude, die man einmal hat, zu verlieren. Durch Untreue, durch Lauheit, durch Gleichgültigkeit. Und da wird man dumpf und stumpf. Dann hat man keine Kraft. Und da fällt man in frühere Sünden zurück. Oh, wie viele Leute kannte ich, die haben als sie gläubig wurden, die Zigaretten weggeschmissen und haben sie verbrannt oder weggeworfen, Abfalleimer. Und sagten, so, mein Heiland hat mich frei gemacht. Aber nach 6, 8 Wochen oder 3, 4 Monaten oder 3, 4 Jahren haben sie wieder angefangen mit Rauchen. Ich kenne so Leute. Das ist nur dem König David genauso gegangen. Dann schützt da nicht uns kleine, nahen, schwachen Menschen. Aber das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Der Herr kann nicht nur retten, er kann auch bewahren. Er ist dann mächtig. Man kann die Freude verlieren und man kann die Freude wiedergewinnen. Für Gott ist es nie zu spät. Und einen Neuanfang kann man jederzeit machen. Nachts im Bett, wenn du wach wirst, kannst du sagen, Herr Jesus, jetzt hast du mein Leben ganz. Bei Tagen, während der Arbeit, überall, bei jeder Gelegenheit, an einem Sarg, an einem Grab, bei einem Fest, bei einem Besuch, bei einem Spaziergang, bei einer Unterredung, bei einem Alleinsein. Jederzeit kannst du neu beginnen. Jetzt, während ich rede, kann jeder neu beginnen. Herr, von jetzt ab soll es aber ganz anders sein. Viel treuer, viel stärker hingegeben, viel tiefer erfasst. Herr, ich gebe dir jetzt das letzte Preis. Hier bin ich. Nimm mich ganz. Ich will und kann nicht mehr für mich leben. Ich will nicht zurückfallen. Geht einmal diesen Weg. Das lohnt sich. Das lohnt sich. Macht einmal eurem Heiland diese Liebeserklärung. Ihr werdet auch, dass man einen ungezogenen Jungen die Hosen stramm zieht. Wer die Hosen, die Hose schonet, der hasst seinen Sohn. Das sagt Gottes Wort. Also ich habe gesagt, wenn du da hinten setz dich hin. Du darfst nicht reden und darfst dich nicht bemerkbar machen, sonst hau ich dir den Hintern voll. Aber tüchtig, verlass dich drauf. Los, verschwinden, weil du das hinten hingesetzt. Am dritten Tag sagt der Herr Heller, strafen Sie mich, schlagen Sie mich, ich habe es verdient. Aber lassen Sie mich wieder mitmachen mit der Klasse. Mich mit Freuen, mit Lachen, wenn Sie den Spaß erzählen und mit Arbeiten und den Finger stricken. Herr Heller, lassen Sie mich wieder dabei sein und strafen Sie mich. Er hat um Strafe gebeten. So etwas gibt es heute gar nicht mehr. So ein Erlebnis ist unmöglich, weil alles ganz anders gegangen ist. Gar nicht. Weil wir in einem Abrutsch sind, bei dem wir uns nirgends mehr halten können. In jeder Beziehung, nicht nur im Schulwesen. Das ist nur ein Stück davon. Mehr will ich jetzt nicht sagen. Ich will euch jetzt was sagen von der Freude Gottes. Ich lese aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 30, Vers 9 vor. 5. Mose 30, Vers 9. Da steht folgendes Wort geschrieben. Der Herr, dein Gott, wird dir Überfluss geben bei allem Werke deiner Hand. Das sagt Gott zu Israel, wenn es gehorcht, wenn es sich beugt, wenn es folgt. Von der Frucht deines Leibes und der Frucht deines Viehes und von der Frucht deines Landes zur Wohlfahrt. Denn der Herr wird sich wieder über dich freuen zum Guten, so wie er sich über deine Väter gefreut hat. Gott will sich freuen über uns. Gott will sich freuen an Israel. So wie Israel heute ist, hat Gott keine Freude an ihm, denn noch ist Israel im Unglauben. Und wann der kommende Krieg ausbricht und wie der ausgeht, das wissen wir noch nicht. Dass Gott auch das gefallene, ungehorsame Israel liebt wie seinen Augapfel, das wissen wir. Wir werden Wunder erleben. Es dauert vielleicht gar nicht mehr lang. Dann werde ich ja denken, was ich eben sage. Gott will sich freuen, wie er sich über Israels Väter gefreut hat. Und so wird er sich auch freuen an dir und an mir und an allen seinen Geschöpfen. Gott will sich an seinen Geschöpfen freuen. Und dazu gehört, dass du dich freust. Wenn meine Kinder lustig sind oder meine Enkelkinder und spielen und lachen und tollen da rum und freuen sich, da freue ich mich auch mit, da mache ich auch mit, da bin ich auch wieder jung, so wie sie. Und so macht's Gott. Gott will sich freuen. Er will seine Freude haben. Und Gott freut sich über deine Freude. Gott ist kein Finsterling. Gott ist kein Sadist, der die Menschen strafen und plagen und quälen will. Endlich, endlos. Endlos, unaufhörlich. Nein, das ist er nicht. Er will sich freuen. Aber dazu gehört, dass wir unser Leben reinigen, dass wir unser Herz ihm entleeren, dass wir ihm alles geben, woran er sich nicht freuen kann, was ihm keine Freude bereitet. Ich will mich freuen. Gott, der Vater, ich will mich freuen. Es gibt noch viel mehr Stellen, aber ich will zweitens etwas sagen über die Freude des Sohnes. Der Herr Jesus ist der gute Hirte. Und wenn ein Schäflein seiner Herde nicht will und läuft auf eigenen Wegen und stürzt hinab in den Abgrund, in die Dornen, dann sagt er so, steht er ganz recht, da bleibst du hängen und wartest, bis die Raubvögel kommen und reißen dich bei lebendigem Leib in Stücke. Nein, so nicht. Was macht er? Er lässt die 99 in den Stich und steigt hinab. Und geht dem Verlorenen nach, bis seine Geduld aus ist. Bis er es findet. Ja, bis er es findet. Der gute Hirte, Jesus Christus, geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Wie lange geht er nach? Wie lang? Nochmal.
Bis er es findet.
Jawohl, bis er es findet. Bis er es findet, so lange geht er ihm nach. Wer von euch sich noch nicht hat finden lassen, bitte, bitte, ich bitte euch, weil es so ernst ist, lasst euch heute finden. Sagt, Herr, hier bin ich. Ich bin auch abgestürzt in die Dornen. Ich bin weggelaufen von dir. Ich war neugierig und naschhaft. Ich war unzufrieden. Ich habe meiner Gier gefolgt, statt deiner lockenden Stimme, und bin hinabgestürzt. Und du bist mir nachgegangen und hast dich hinabgebeugt mit deinen durchgrabenen Heilandshänden, hast du mich herausgenommen und trug es heim mit Schimpfen. Wie heißt's? Mit Freuden. Er trug es heim mit Freuden. Der gute Hirte hat das verlorene Schaf mit Freuden heimgetragen. Als mir das aufging, da habe ich gestaunt. Ich habe gesagt, Herr, wenn er das brevste Schäflein mit Freuden heimgetragen hätte, was hätte ich verstehen können? Aber das Verlorene, das Ungehorsame, das Genaschte, Verfressene, das Durchgegangene, in gerechte Strafe widerfuhr in seinem Absturz, hinab, in die Tiefe, in die Dornen, dass er das mit Freuden heimträgt, das hat mir das Herz überwunden. Und auch jetzt greift der Heiland nach dir und will dich heimtragen mit Freuden. Er will sich freuen. Und wenn er sich freut über dich, darfst du dich auch freuen über ihn. Und dein Leben wird durchglüht und erfüllt und überströmend von Freude. Das war die Freude des Sohnes. Noch etwas über die Freude des Geistes. Lukas 15, 9. Das ist dasselbe Kapitel, wo der verlorene Sohn als der
und der verlorene Sohn, das verlorene Schaf und der verlorene Groschen. Und man wird, ich lese Vers 9 von Lukas 15 vor. Hört einmal gut zu, und ihr werdet staunen, wie wunderbar das ist. Lukas 15, Vers 9, lautet so. Welches Weib, das 10 Drachmen hat, das Drachmen ist eine Münzeinheit, das sind Münzen, die waren ein Loch drin, und dann wurden diese Münzen an den Kopfschmuck der Braut angenäht, zum Zeichen ihrer Reinheit, dass sie rein in die Ehe geht. Nur die rein in die Ehe gingen, dürften sich diese Drachmen, diese Geldstücke, als Schmuck an ihren Kopfschmuck annähen. Und wenn da ein solches Geldstück verloren ging, da sagt man, aha, die ist nicht mehr rein. Die hat nicht mehr alle ihre Stücke. Da ist eins verloren. Denkt euch, das wäre heute so. Wenn früher im Gesetz ein Mann sagte, meine Frau, bei ihr wurden nicht die Zeichen der Jungfrauschaft gefunden, die ist nicht mehr keusch, dann wurde die Frau vor die Richter geführt und gesteinigt. Also meint ihr, wenn heute das so wäre? Das ist gar nicht vorstellbar. Ja, sehen wir, wie tief wir gefallen sind. Nicht ins Tierische, sondern unter das Tierische. Mehr will ich nicht sagen von diesem Gebiet. Also hier ist die Frau und sie hat ihren Kopfschmuck. 10 Drachmen hat sie und eine Drachme ist verloren gegangen. Hat nur noch 9. Aha. Sie hat nicht ihren gesamten Kopfschmuck. Sie hat nicht ihre Reinheit. Und, aber sie hat die Drachme verloren, sie hat ihre Reinheit noch. Was macht sie? Sie nimmt ein Licht und leuchtet alles ab. Nun müsst ihr euch denken, damals gab es Wohnungen, die waren zugleich Stall. Da konnte die Drachme irgendwo hingefallen sein, in einen Misthaufen, in einen Kothaufen, von einer Ziege oder von einem Lamm. Ihr müsst euch das vorstellen, meine Freunde. Sie nimmt eine Lampe und kehrt das ganze Haus und sucht sorgfältig, bis sie findet, die Drachme. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Also sage ich euch, ist Freude vor denen, vor den Engeln Gottes, über einen Sünder, der Buße tut. Was das für eine tiefe Bedeutung hat, der Vater, der den verlorenen Sohn ziehen lässt und ihn aufnimmt, als er wiederkommt, und ihn küsst und ihm die Schuhe der Freiheit und den Siegelring der Vollmacht und das Kleid der Gerechtigkeit gibt, ist ein Bild für Gott, den Vater. Und der gute Hirte, der dem verlorenen Schaf nachgeht, ist ein Bild für Gott, den Sohn, den Herrn Jesus. Ich bin der gute Hirte. Und das Weib, das leuchtet, das ist das Licht, das ist der Heilige Geist. So leuchtet der Heilige Geist in unser Herz und zeichnet unser Verlorensein. Und so strahlt der Heilige Geist das Kreuz und das leere Grab an und sagt, er starb für dich und er ist auferstanden für uns. Die Freude des Heiligen Geistes. Wenn du gefunden bist und wenn alle gefunden sind und sie wieder ihre 10 Drachmen hat, dann ist die Freude vollkommen. Das ist ein wunderbares Bild für den großen Plan Gottes mit seiner Schöpfung. Wenn man diese 3 Stücke miteinander vergleicht. Mensch, Tier, Metall. Beim ersten war ein Mensch verloren, beim zweiten war ein Tier verloren, ein Schaf, und beim dritten war nur so eine kleine für Gold oder Silbermünze verloren. Alle wurden gesucht und alle wurden gefunden und alle kehrten heim. Das ist ein prophetisches Bild für den Plan für die Herrlichkeit Gottes. Und wenn das einmal ins Herz gestrahlt ist, der jauchzt und lobt und dankt und hört nie wieder auf. Meine Freunde, das ist die Freude Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass auch wir unsere Herzen mit tiefer und echter und bleibender Freude erfüllen. Zum Lob und Preis der herrlichen Gnade. Gelobt sei der Name des Herrn. Halleluja! Amen! Wir wollen jetzt beten und ich bitte, dass ihr gut zuhört, wenn ich bete. Ich bete jetzt in unser aller Namen. Und wenn ihr mit dem, was ich gebetet habe, einverstanden seid, dann sagt nach meinem Amen auch ein lautes Amen. Das steigt hinauf durch die Himmel zu Gott. Aber dann, ehe ihr zu Bett geht, ehe ihr euch schlafen legt, dann kniet nieder und betet noch einmal schon ein paar Worte von dem, was ich jetzt mit euch bete. Wiederholt das, nämlich, dass wir, alle, die wir hier sind, ganz unserem Heiland gehören wollen, dass wir ganz von seiner Freude erfüllt werden möchten, dass wir die Retterfreude andere einen helfende Hand zu bieten und dass wir die Siegesfreude nicht mehr unseren Launen und Leidenschaften und Lüsten unterliegen zu müssen, nicht mehr lügen, nicht mehr unversöhnt, nicht mehr neidisch, nicht mehr geizig, nicht mehr boshaft sein müssen, dass wir diese Freude bekommen und dass wir verstehen, Gott ist ein Gott der Freude und will, dass auch wir seine Freude völlig in uns haben. Jesus sagt, ich will, dass meine Freude völlig in euch sei. Völlig. Das will der Herr Jesus. Das will er. Und wenn wir ihn darum bitten und ihm das sagen, und da schenkt er uns das. Ihr werdet sehen, da schenkt es euch. Haben wir es ja auch geschenkt. Er hat es Frieden geschenkt. Er hat allen echten Gotteskinder geschenkt. Eine Freude entzündet, die durch nichts und niemand zum Erlöschen gebracht werden kann. Nun wollen wir beten. Herr Jesus, du Sohn Gottes, du Sohn der ewigen Liebe, du Freude deines Vaters, wir danken dir, dass du uns ein Evangelium, eine Freudenbotschaft gebracht hast und dass du dem Verlorenen nachgehst, bis du es findest und es mit Freuden heimträgst in die ewige Heimat. Wir danken dir dafür. Du kennst uns besser, als wir uns kennen. Du liebst uns mehr, als wir uns selber lieben. Gelobt sei dein Name dafür. Nimm uns jetzt, wie wir sind. Du siehst uns jetzt ins tiefste Herz hinein. Nimm uns hin und fülle uns mit dir selbst. Herr, wir sind bereit, alles loszulassen und herzugeben. Und von dir erfüllt zu werden, dass sich kein Gebiet deinem Freuden- und Segenseinfluss mehr zu entziehen vermag. Herr, das kannst du. Wir stellen uns dir zur Verfügung und danken dir, dass du uns annimmst und niemanden hinausstößest. Niemand von uns, kein einziger, kein Alter, kein Junger, kein Vormann, kein Gottloser, keiner wird hinausgestoßen. Du nimmst uns auf und an und führst uns in die ewige Freude, wo jedes Leid, jeder Schmerz, jede Schande, jede Schuld, jedes Grauen, jede Nacht, jede Verzweiflung verklärt ist in Seligkeit und Ehrlichkeit. Das willst du tun und das wirst du tun. Nimm uns hin und lass uns sein, einzig, ewig, völlig dein. Halleluja. Amen. Amen.